Ja, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Heute Morgen zum Beginn des Gottesdienstes hatten wir schon 184 Zuschaltungen gehabt. Und man kann davon ausgehen, dass ja vor dem PC nicht nur einer sitzt, sondern auch mehrere. Also wir sind heute Morgen eine richtig große gottesdienstliche Gemeinde, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Zerstreuung, jeder an seinem Platz. Ein Gruß hat uns heute Morgen erreicht. Und deswegen möchte ich jetzt auch kurz zurück grüßen, nämlich an Samuel Schlosser. Er hat uns heute Morgen geschrieben: Ich sende euch herzliche Grüße aus dem sonnigen Uganda. Seht ihr, so weit reicht unsere Botschaft und so weit geht unsere Gemeinschaft. Und dir, Samuel, wünschen wir in Uganda, was immer du da machst, auch herzliche Grüße und alles Gute. Ja, ihr Lieben, in der letzten Woche war der 31. März. Und das ist ja sozusagen ein Geburtstag gewesen. Ein Geburtstag, den wir alle feiern können. Nämlich das Jahr 2020 ist ein Vierteljahr alt geworden. Und kaum in einem Jahr haben wir so viel in den ersten 3 Monaten erlebt, wie in diesem Jahr. Und ich habe mich zurückerinnert an die Geburtsstunde dieses Jahres. Das war Silvester. Da war ich mit meiner Frau in Rottach-Egern am Tegernsee. Wir waren bei unserem Lieblingsitaliener und haben so zurückgedacht, was war das Jahr 2019? Was haben wir alles Schönes erlebt? Was haben wir gefeiert? Was war in der Familie los? Und wir konnten so richtig unter das Jahr einen Strich ziehen und mit großer Dankbarkeit das Jahr zu Ende bringen. Naja, und dann haben wir das gemacht, was jeder so Silvesterabend macht. Wir haben gefragt, was wird uns denn das neue Jahr bringen? Dass es uns natürlich so mächtige Sachen bringen wird, wie in den ersten 3 Monaten, daran haben wir natürlich nicht gedacht. Aber wir haben gesagt, was haben wir für Reisen vor? Welche Feste sind da? Wir sind auch dankbar für unsere Familien, für unsere Kinder. Nachwuchs hat sich wieder angemeldet. Wir werden doch mal Großeltern. Wir haben uns so richtig gefreut und ehe man sich versah, war 12 Uhr und aus dem Lautsprecher unseres Italieners klang diese Melodie. Unsere Sektgläser erhoben, haben uns ein gutes neues Jahr gewünscht. Wir haben uns in den Arm genommen und haben den anderen Gästen auch alles Gute und Gottes Segen für das neue Jahr gewünscht. Und was wünscht man sich? Natürlich Hauptsache Gesundheit. Wir sind dann rausgegangen an den Tegernsee. Und da gibt es so eine Insel und da war ein wunderschönes Feuerwerk. Und dann habe ich mir so überlegt, so eine Geschichte. Was wäre eigentlich, wenn am nächsten Morgen, am Neujahrsmorgen, wir sitzen beim Frühstück und es klingelt an der Tür und es steht ein freundlicher Herr vor der Tür am Neujahrsmorgen und sagt: Guten Tag, ich bin ein Prophet, ich möchte mit euch gerne sprechen. Naja, wann kriegt man denn schon mal Besuch von einem Propheten? Also herzlich willkommen. Und dann sagt er: Ich wollte ja gestern Abend eure Jubelstimmung nicht trüben. Aber das, was ich zu sagen habe, das ist jetzt wirklich nicht so toll. Ja, sag ich, ja, was denn? Naja, du, Hartmut, willst nach Kroatien fliegen. Und ich sage dir, du wirst nicht nach Kroatien fliegen, weil du da nicht einreisen darfst. Wieso darf ich nicht nach Kroatien? Na, wegen der Epidemie, sage ich. Welche Epidemie in Kroatien? Nein, sagt er, nicht nur in Kroatien, sondern auch hier. Und du, Margarete und Hartmut, ihr werdet auch nicht nach Israel fliegen. Wieso werden wir nicht nach Israel fliegen? Gibt es da politische Unruhen? Nein, wegen der Epidemie. Wie? Ja, bei euch hier und in Israel. Aber du, Hartmut, statt in das heilige Land der Krippe zu fliegen, wirst du in das Land der Grippe gehen und die wird dich mächtig ans Bett fesseln. Naja, habe ich gedacht, das sind ja gute Aussichten. Und so war es dann. Und dann habe ich mir überlegt, wie ist das eigentlich, wenn wir so schlechten Ansagen oder nicht so guten Nachrichten so kritisch und so abwehrend uns verhalten, wie wird es eigentlich mit unserem Verhalten sein, wenn jemand kommt und sagt, ich habe für euch eine gute Nachricht? Werden wir sagen, na bravo, oder werden wir auch sagen, na, in diesen Zeiten eine gute Nachricht? Kann man dir glauben oder kann man dir vertrauen? Und in der Tat, ich bin ja heute zu euch im wahrsten Sinne des Wortes ins Wohnzimmer gekommen, um euch eine gute Nachricht weiterzugeben. Nämlich eine gute Nachricht von dem Propheten Jesaja. Und was sagt der Prophet Jesaja seinem Volk? Und was sagt der Prophet Jesaja uns heute? Wir lesen das bei Jesaja im 35. Kapitel im Vers 4. Saget den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Saget den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Was für eine tolle Botschaft. Ja, wem galt denn diese Botschaft des Propheten Jesaja? Diese Botschaft galt natürlich zunächst mal dem Gottesvolk. Aber nicht nur dem ganzen Volk, sondern auch jedem Einzelnen in diesem Volk. Und diese Botschaft ist auch eine zeitübergreifende Botschaft und sie gilt auch uns. Und was wünschen wir uns eigentlich in diesen Tagen? Nichts sehnsüchtiger, als dass jemand kommt und sagt dem verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Ja, wo finden wir denn manchmal verzagte Herzen? Also verzagte Herzen findet man manchmal bei Menschen, die irgendwie in ihrem Leben in so einem Loch sitzen, die in so ein Loch gefallen sind. Und dieses Loch, was könnte das sein? Das könnte Krankheit sein, das könnte Einsamkeit sein. Diesen Tagen habe ich gelesen, dass etwa 3 Millionen und mehr in unserem Land im Durchschnittsalter von 65 Jahren alleine leben und alleine sind. Wie mag es heute, morgen bei denen aussehen? Einsamkeit ist so in einem tiefen Loch sein und verzagt sein. Manche haben eine Krankheit und die ist vielleicht unheilbar und sie sind eher verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie wird mein Leben sein und sind verzagt. Andere vielleicht arbeitslos oder fühlen sich in ihrer Existenz bedroht. Naja, und wenn dann so Leute in so einem Loch sitzen, dann gehen andere vorbei, sehen das und ja, was sagen sie dann? Sagen, naja, tust mir schon leid, dass du jetzt da unten bist. Aber solche Worte helfen ja eigentlich nicht. Wenn man in so einem Loch ist und ein verzagtes Herz hat, dann wünscht man sich nicht Worte, sondern dann wünscht man sich doch eigentlich Taten, dass jemand sagt, komm, ich stell dir jetzt eine Leiter in dein Loch und dann kommst du wieder raus. Oder ich werf dir ein Seil und ich zieh dich raus oder ich gebe dir meine Hand und ich hol dich raus. Naja, und das alles wollte Jesaja nun ja auch seinen Leuten auch sagen. Gott holt euch raus. Und haben die Leute dem Jesaja geglaubt? Nein, sie haben ihm nicht geglaubt, denn sie waren ja nun schon lange Jahre in der Gefangenschaft, nicht mehr in ihrem Heimatland. Sie haben unter schlechten Umständen gelebt. Es ging ihnen wirklich nicht gut. Und jetzt kommt einer und sagt, seid getrost und fürchtet euch nicht, es wird besser. Haben sie ihm natürlich nicht geglaubt. Und dem Jesaja haben sie auch nicht geglaubt. Warum sollten sie ihm auch glauben? Weil er intelligent ist oder weil er ein Mann Gottes ist, der die Botschaft Gottes auf seinen Lippen trägt. Warum sollten sie ihm denn eigentlich glauben? Und da hat Jesaja gesagt, naja, wenn sie mir nicht glauben und das, was ich für ihre Zukunft sage, dann hole ich die Menschen da ab, wo sie stehen, nämlich bei ihren Gotteserfahrungen. Und so lesen wir dann bei Jesaja im 35. Kapitel im Vers 4, seht, da ist euer Gott. Seht, da ist euer Gott. Also, Jesaja erwartet gar nicht von den Menschen, dass sie so in die Zukunft mit ihm blicken, sondern er sagt, seht, da ist euer Gott. Und was meint er? Er erinnert die Menschen an ihre Gotteserfahrung. Und was war das für das Volk? Gott hat sie aus Ägypten befreit, er hat sie aus der Gefangenschaft herausgeführt. Gott hat das Meer geteilt, damit die Verfolger, die ihnen nach dem Leben trachten, sie nicht einholen konnten. Gott hat sie durch die Wüste geführt. Und als sie alle mal einen Sprung in der Schüssel hatten und meinten, sie müssten so ein goldenes Kalb anbeten, hat Gott ihnen die 10 Gebote gegeben als eine gute Ordnung für ein gelingendes Leben und hat sie sicher mit Mose dann sozusagen in das gelobte Land geführt. Und dann sagt Jesaja, wenn das alles eure Gotteserfahrungen sind, warum zweifelt ihr dann an eurem Gott? Seht, da ist euer Gott. Ja? Und was fehlt eigentlich den Menschen, wenn sie die guten Zusagen Gottes hören oder lesen durch einen Propheten? Was fehlt den Menschen? Vertrauen. Vertrauen fehlt den Menschen. Einige wissen ja, dass ich morgens gerne hier so um Haiger herum durch die Landschaft laufe. Und wenn man das regelmäßig macht, dann trifft man immer auch Leute. Und so ist es mir dann passiert, dass ich eines Morgens bei so einem Morgenlauf eine ältere Frau traf, die stehen blieb und sagt, na, wenn Sie hier so laufen, denken Sie dann auch über so Dinge nach? Ja, sage ich, manchmal denke ich über die Dinge nach, aber manchmal freue ich mich auch am Plätschern des Baches und an dem Gesang der Vögel. Ja, sagt sie, wissen Sie, ich denke heute den ganzen Morgen beim Laufen über Vertrauen nach. Oh, da hat es bei mir geklingelt. Sage ich, gibt es da Probleme? Da sagt sie, ja, mal mehr und mal weniger und jetzt gerade mal mehr. Ja, sagt sie, wie ist das denn bei Ihnen? Wie sehen Sie das denn mit dem Vertrauen? Ich wusste natürlich gar nicht, was die wollte. Also habe ich mal gesagt, naja, Vertrauen, das ist so das freie Geschenk der sich begegnenden Menschen. Also ich schenke den Menschen mein Vertrauen und ich kriege von den Menschen Vertrauen geschenkt. Und manchmal, das gehört dann auch mit zu meinen Grunderfahrungen, wird dieses Misstrauen oder wird dieses Vertrauen auch missbraucht und dann wird man eher misstrauisch, als dass man Vertrauen hat. Ja, sagt sie, das reicht ihr nicht. Irgendwie machte die Frau so ein Gesicht aus, als sagt sie, ja, das sind alles so Allgemeinplätze. So viel hatte ich heute Morgen auch schon gedacht. Ich möchte gerne jetzt von Ihnen mal so richtig wissen, so eine Definition. Bringen Sie doch mal auf den Punkt, was für Sie Vertrauen ist. Naja, sage ich, also auf den Punkt gebracht, wie soll ich Vertrauen definieren oder wie soll ich Glück definieren, habe ich ihr gesagt. Also passen Sie mal auf, Vertrauen ist für mich akzeptierte Verletzlichkeit. Stutzte sie. Akzeptierte Verletzlichkeit. Ja, sage ich, immer wenn ich jemanden vertraue, akzeptiere ich auch, unausgesprochen, dass er mich möglicherweise verletzt, wenn er mein Vertrauen missbraucht. Und dann sagt sie, ja, aber so kann man doch nicht leben. Ja, sage ich, richtig, so kann man nicht leben. Ja, und wie machen Sie das? Naja, sage ich, ich habe natürlich ein grenzenloses und ein bedingungsloses Vertrauen als Christ in Gott. Aha, stutzte sie. In Gott? Ja, sage ich, ich vertraue Gott. Ja, und wieso vertrauen Sie gerade Gott und haben bei dem keine akzeptierte Verletzlichkeit? Nein, sage ich, ich vertraue Gott, weil Gott ja in Jesus Christus sich für mich verletzlich gemacht hat. Und er ist für mich ans Kreuz gegangen und er hat nicht mich bluten lassen, sondern er hat für mich geblutet. Und das ist so mein Vertrauen, das ist im Laufe der Jahre meines Christseins gewachsen. Sagt sie. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, Mit meinen theologischen Richtigkeiten habe ich mich ihr gar nicht verständlich gemacht. Dann habe ich gesagt, wie heißen Sie überhaupt? Sagt sie, Gertrud. Sag ich, Gertrud, und passen Sie mal auf, ich habe da mal so ein Bild. Vielleicht hilft Ihnen das bei dem Thema Vertrauen weiter. Wir kennen das doch alle, wenn wir mit kleinen Kindern als Väter oder Großväter spazieren gehen, dass die Kinder dann gerne auf eine Mauer springen, irgendwo klettern und am Anfang bleiben sie an unserer Hand und wenn sie ein bisschen älter sind, rennen sie alleine. Und dann gehen sie so eine Mauer rauf und die Mauer wird immer höher und oft plötzlich stehen sie da oben auf der Mauer und zurück geht nicht und runter geht auch nicht. Und was sagen sie dann? Dann sagen sie, Papa, ich springe, fang mich auf. Und der Satz ist noch nicht ausgesprochen, da springen die schon. Da musst du dann als Vater aber wirklich die Arme breit machen und das Kind auffangen. Sag ich, wissen Sie, das ist so ein Bild für mich, für mein Vertrauen zu Gott. Papa, ich springe, fang mich auf. Papa, ich liege am Boden, helf mir auf. Papa, ich habe was falsch gemacht. Ich bin auf den falschen Weg gekommen. Bring mich auf den richtigen Weg. Bei der Frau machte es klack, klack im Kopf. Wir haben uns dann noch einen schönen Tag gegangen und dann haben wir uns getrennt und sie ging ihrer Weg und ich meinen Weg und ich hörte sie nur noch so vor sich hin murmeln. Vater, ich falle, fang mich auf. Das ist dann ja fast auch schon ein Gebet. Vater, ich falle, fang mich auf. Aber zurück zu Jesaja. Jesaja bringt natürlich dieses Vertrauen zu Gott noch deutlicher und er hat in seiner Sichtweise, in seiner Zukunftsperspektive fast schon das Neue Testament im Blick. Denn wenn wir Jesaja 35, Vers 5 und 6 lesen, dann lesen wir dort, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Was für ein Gottesbild hat da Jesaja. Er hat im Grunde genommen, bringt er hier zur Sprache, das Gottesbild des in Jesus Christus lebendig gewordenen Gottes, der in der Lage ist, die Augen der Blinden zu öffnen, die Ohren der Tauben zu öffnen, Lahme springen zu lassen. Das sind doch alles diese Erfahrungen und diese Erlebnisse aus dem Neuen Testament, die uns doch so gut tun. Und warum tun sie uns so gut? Weil sie uns nämlich sagen, du, dein Gott ist in der Lage, Dinge möglich zu machen, die du für unmöglich hältst. Ja. Und wir hören ja auch im Johannesevangelium steht es, glaube ich, und Gott sprach und es wurde und Gott war das Wort und das Wort ward Fleisch und das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, also in Jesus Christus, wohnt unter uns. Wisst ihr, Gott guckt uns nicht nur in unseren Löchern an, in denen wir sitzen, in unserer Ausweglosigkeit unseres Lebens, nee. Der kommt runter in unser Loch. Der kommt runter in die Tiefe unseres Lebens. Das heißt also, Gott und die Verkündigung, die Christen haben, das ist nicht nur Wort geschehen, das ist auch Tat geschehen. Und Wort und Tat gehören irgendwie zusammen. Und das gilt für das Alte Testament, für die Erfahrungen des Gottesvolkes, zu denen Jesaja sprach. Und das gehört auch zu den Erfahrungen der Menschen des Neuen Testamentes. Wie haben wir doch bei Jesaja 35, Vers 4 gelesen? Seht, da ist euer Gott. Wir haben ja am Anfang des Gottesdienstes gehört, dass heute der Palmensonntag ist. Die letzte Woche der Passionszeit. Und das ist so eine Woche, die spielt sich in der Spannung ab zwischen himmelhoch jauchzend, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna, und zu Tode betrübt am Karfreitag, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt und eigentlich auch sagt und den Wunsch hat, Herr, möge doch dieser Kelch an mir vorübergehen. Karwoche, das ist die Woche, wo es um Leiden geht, wo es um Verzagtheit geht, um Niedergeschlagen geht. Und zwischen Palmensonntag und Karfreitag, was ist da in der Mitte? Da ist in der Mitte dieser vor uns liegenden Karwoche die zentrale Botschaft, nämlich am Gründonnerstag. Als Jesus Christus sich mit seinen Leuten, mit seinen Jüngern zusammensetzt und sagt, nimm hin und iss, das ist mein Leib, der für dich gegeben wird. Und dann nimmt er den Kelch nach dem Abendmahl und sagt, nimm hin und trink, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Schuld. Ja, Palmensonntag und Karfreitag. Aber es wäre eine traurige Geschichte, wenn es am Karfreitag zu Ende wäre. Seht, da ist euer Gott, das bedeutet ja auch, dann kommt der Samstag. Der Samstag, so früher bei den Christen nannte man das den Tag der Grabesruhe. Für die Jünger war es auch der tiefste Tag ihrer Enttäuschung, denn sie hatten ja ihre Karte auf Jesus Christus gesetzt und jetzt war er tot. Und am nächsten Tag öffnet sich das Grab. Am nächsten Tag findet die Auferstehung statt, das Leben statt. Und das ist ja so befreiend. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort hat das Leben. Und das wollen wir doch alle. Alle, die wir verzagten Herzens sind und uns wünschen, getröstet und uns nicht fürchten zu müssen. Und mal ganz ehrlich, ne? Das tiefste Loch der Ausweglosigkeit und das tiefste Loch der Ratlosigkeit ist doch der Tod. Und Gott ist sich nicht zu schade, mit seinem Sohn und durch seinen Sohn Jesus Christus in diese Tiefe unseres Lebens zu kommen und uns daraus zu holen zur Ewigkeit. Sterben müssen wir alle. Das ist aber vielleicht auch nicht das Problem. Aber sterben müssen wir, und das ist auch das Einzige, was der Tod von uns haben kann. Ansonsten, sagt Jesus Christus uns, am Ende steht das Leben. Und die Ewigkeit ist keine zukünftige Größe. Die Ewigkeit ist für Christen schon heute und jetzt. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost und fürchtet euch nicht. Das ist nicht nur eine Botschaft für Krisenzeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden, sondern das ist eine Botschaft, die ja eigentlich immer wieder gilt. Jesaja, so als Prophet, ist mir ans Herz gewachsen. Ihr merkt das vielleicht auch. Und wenn ihr ins Matthäus-Evangelium mal reinguckt, der Evangelist Matthäus zitiert an jeder Stelle immer den Propheten Jesaja, weil er einfach in seinen Dingen sieht, alles das, was ihr beim Propheten Jesaja da lesen könnt, ist in Jesus Christus eingetroffen. Und was sagt uns das? Gott hält Wort. Gott steht zu seinen Zusagen. Naja, der Prophet Jesaja war ja in einer tollen Situation. Er wurde ja sozusagen berufen und deswegen lesen wir bei Jesaja im Kapitel 61 so die Berufungsgeschichte des Propheten, seine Beauftragung an uns. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen sind. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Die zerbrochenen Herzen sind zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Vergeltung unseres Gottes. Zu trösten alle Trauernden. Zu schaffen den Trauernden zu Zion. Dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauerkleid, Lobgesang statt eines betrübten Geistes gegeben werde. Das, ihr Lieben, ist die Beauftragung des Propheten Jesaja. Und wir lesen beim Propheten Jesaja nicht nur einmal diese Beauftragung, sondern mehrfach. Und ihr lieben Christinnen und Christen, das ist jetzt auch bitteschön unser Auftrag. Den Auftrag, den Jesaja hat, den können wir auch für uns zum Auftrag machen. Nämlich, ja, den Elenden die gute Botschaft zu bringen. Die Menschen, die zerbrochenen Herzen sind, zu verbinden, dass sie heil werden. Und die, die gefangen sind in Not, in Krankheit, in Verzagtheit, in Schuld, in Sünde, in der Ausweglosigkeit ihres Lebens, dass wir denen sagen, Gott ist gnädig und er hat den Befreiungsschlag für euch vollbracht. Na, ich höre sie schon reden, die Kritiker, wenn ich denen sowas sage. Ja? Was sagen die mir immer? Wer es glaubt, wird selig. Ja, sag ich, genau. Jetzt hast du zum ersten Mal den Nagel auf den Kopf getroffen. Wer es glaubt, wird selig. Merkt ihr? Auf den Ton kommt es an. Und deswegen wünsche ich uns als Christinnen und Christen in dieser Zeit, dass wir besonders herausgefordert sind und auch im Umgang mit den Menschen und in dem, was wir ihnen sagen, dass es da auf den Ton ankommt. Und gerade jetzt in der Woche vor Ostern wünsche ich euch, dass ihr den richtigen Ton trifft. Und Helfendes und Tröstendes den Menschen sagen könnt. Nicht von euch, sondern von eurem Gott, der über euch ist und mit euch geht. So sei es. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, wir danken dir für deine mutmachende Botschaft. Wir danken dir, dass du mit uns gehst. Und geh auch jetzt mit denen durch die vor uns liegende Woche, die Leid zu tragen haben, die es schwer haben, die einsam sind. Du weißt unseren Weg und du kennst ihn und wir vertrauen dir unser Leben an. Und wenn wir fallen, dann fang du uns auf.